Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. In dieser Podcast-Folge gibt es an mehreren Stellen explizite Beschreibungen von Gewalt und Rassismus.
Nächste Station, Rostock-Lichtenhagen. Ausstieg in Fahrtrichtung links.
Rostock, Stadtteil Lichtenhagen. Das Erste, was einem auffällt, wenn man hier aus dem Zug steigt, ist ein riesiger Plattenbau. Er ist 250 Meter lang, 11 Stockwerke hoch und überragt alles andere in der Nähe. An der Seite des Gebäudes ist ein riesiges buntes Sonnenblumenmosaik. 1992 befindet sich hier in einem der 7 Aufgänge die sogenannte ZAST, die zentrale Anlaufstelle für Asylsuchende des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Hier müssen sich alle ankommenden Geflüchteten zuerst anmelden, bevor sie auf Wohnunterkünfte im ganzen Bundesland verteilt werden. Doch dieser Prozess kann dauern, denn die ZAST ist völlig überlastet. Täglich kommen Menschen an, vor allem Romnia aus Rumänien, die vor Verfolgung aus ihrer Heimat fliehen. Es sind keine Betten mehr frei, deswegen müssen die Geflüchteten unter Balkonen und in Durchgängen schlafen. Die Stadt stellt keine Toiletten auf, keine Waschgelegenheiten und kümmert sich auch nicht um die Verpflegung. Überall sammelt sich Müll. Der Unmut der AnwohnerInnen wächst. Seit Monaten häufen sich im Rostocker Rathaus Beschwerden über die katastrophale Situation.
Schon wieder sind neue Busse mit denen da. Ja. Die sollen die raus. Raus mit denen. Ja, in den Wald rein. Nur raus.
Das geht doch gegen jede deutsche Norm.
Man muss Angst haben, dass man hier noch mit Knüppel innen über den Kopf kriegt.
Dann, ab dem 22. August, entlädt sich die Wut. Samstag. Etwa 200 rechte Jugendliche und Neonazis rücken an. Sie haben sich vorher verabredet, sogar Flyer verteilt und die Aktion gegenüber der Lokalzeitung angekündigt. Sie reißen Gehwege auf und basteln aus zerbrochenen Betonplatten Wurfgeschosse. Steine fliegen in Richtung der zentralen Aufnahmestelle, aber auch auf völlig überforderte Polizeikräfte. Erste Fensterscheiben gehen zu Bruch. Etwa 2000 Menschen schauen dem Treiben der Neonazis zu und applaudieren. Aber das ist erst der Anfang. Sonntag. Wieder versammelt sich ein rechter Mob vor dem Haus. Diesmal sind auch Neonazi-Größen aus Westdeutschland dabei. Bald sind es 500 rechte Gewalttäter, die von bis zu 3000 Schaulustigen angefeuert werden. Und wieder scheinen die Sicherheitsbehörden nicht in der Lage zu sein, die Ausschreitung nachhaltig zu unterbinden. Stattdessen wird der linke Gegenprotest gestoppt und die Demonstrierenden verhaftet. Es wird ein Imbissstand aufgebaut. Die Menge versorgt sich dort mit Bratwurst und Bier. Wieder fliegen Steine. Einige der Angreifenden verriegeln von außen die Türen der ZAST, damit die Menschen drin nicht mehr rauskommen. Molotow-Cocktails fliegen ins Gebäude. Polizeikräfte werden per Hubschrauber aus Hamburg eingeflogen, um Schlimmeres zu verhindern. Montag. Im Laufe des Tages wird die ZAST geräumt. Die Geflüchteten werden in Busse verfrachtet und unter Polizeibegleitung und Applaus aus der Stadt gebracht. Sie werden auf Unterkünfte im Umland verteilt und wenig später abgeschoben. Die Politik gibt also nach. Sie erfüllt damit quasi die Forderung des Mobs. Auf Pressekonferenzen heißt es, für diesen Montagabend seien keine weiteren Ausschreitungen zu erwarten. Eine massive Fehleinschätzung. Gegen Abend heizt sich die Stimmung wieder auf. Im Visier des rechten Mobs ist jetzt nicht mehr die ZAST, sondern der Aufgang direkt daneben. In diesem Gebäudeteil leben über 100 ehemalige VertragsarbeiterInnen aus Vietnam. Die Menge wird immer aggressiver. Die Polizei vor Ort fordert dringend Verstärkung an, aber die wird abgelehnt. Stattdessen erfolgt die Anordnung, dass die polizeilichen Maßnahmen zurückgefahren werden sollen, um zu deeskalieren. Es ist 22 Uhr und plötzlich ist keine Polizei mehr da. Die Angreifenden haben jetzt freie Bahn. Wieder schallen Parolen durch die Blöcke. Laute Böller knallen. Die Menge zeigt Hitlergrüße, wirft Steine. Dann klettern die ersten auf Balkone, zerschlagen die Fensterscheiben, dringen in die Wohnung ein. Molotow-Cocktails fliegen, das Haus brennt. Applaus, Gelächter, Jubel. Die Feuerwehr will löschen, aber die Menschenmenge hindert sie daran. Drinnen grölen die Neonazis. Die vietnamesischen Familien und ihre HelferInnen fliehen vor ihnen, rennen immer weiter die Treppen hinauf. Sie brechen die Notausgänge auf und entkommen über das Dach. Unten treibt die endlich wieder eingetroffene Polizei die Menge endlich auseinander. Die Feuerwehr kann den Brand jetzt löschen. Wie durch ein Wunder gibt es an diesem Tag keine Toten. Am An diesem Montag im August 1992 bin ich nur gut eine Autostunde entfernt in meinem Stralsunder Kindergarten. Ich wachse jetzt in einer Umgebung heran, die mit den rassistischen Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen aufgeladen ist. In einer Welt, in der die Rechten sich nun unbesiegbar fühlen dürfen. Der neue Staat, die BRD, ist vor ihnen zurückgewichen, ist eingeknickt. Ich wachse in einem Staat heran, der statt konsequent gegen Rassismus und rechte Gewalt vorzugehen, nur wenige Monate nach diesen Ereignissen das Asylrecht massiv einschränkt. Ich wachse in einer ostdeutschen Gesellschaft heran, die darüber verstummt und den Rechten das Feld überlässt, die schon bald die Ausschreitungen in Lichtenhagen und alles, was damit zusammenhängt, zum Tabuthema erklärt. In der letzten Episode haben wir von Amadeo Antonio Chiova gehört. Er wurde von einem rassistischen Mob ins Koma geprügelt und ist wenige Tage später gestorben, nur 9 Wochen nach der Wiedervereinigung. Ein großes Medienecho gab es damals nicht. Fast 2 Jahre später, in Rostock-Lichtenhagen, war das anders. Alle großen Zeitungen haben Leute geschickt, das Fernsehen hat live berichtet und die Bilder der Ausschreitung sind um die Welt gegangen. Niemand konnte mehr leugnen, dass dieses Land ein Problem mit gewaltbereiten Neonazis hat und dass Teile der Bevölkerung damit offensichtlich keine Schwierigkeiten haben. Rostock-Lichtenhagen war kein Einzelfall. In vielen anderen deutschen Städten, in Ost und West, kam es Anfang der 90er zu rassistischen Ausschreitungen gegen Geflüchtete, ehemalige VertragsarbeiterInnen und allgemein gegen nicht-weiße Menschen. Hoyerswerda, Solingen, Mölln, das sind nur einige Orte, deren Namen sich ins deutsche kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Das, was dort passiert ist, hat das Selbstverständnis vom ach so vergangenheitsbewussten Nachkriegsdeutschland für alle sichtbar massiv in Frage gestellt. Organisierte Neonazis gehen auf Menschenjagd und werden dabei von AnwohnerInnen noch angefeuert. Wie tief sitzt der Rassismus in einer Gesellschaft, in der so etwas möglich ist? Um Antworten zu finden, gehen wir in dieser Episode nochmal nach Stralsund, zum Ex-Neonazi Christian. Er war 1992 noch ein Kind, aber später als NPD-Mitglied Teil der organisierten rechtsextremen Szene. Von ihm erhoffe ich mir endlich klare Antworten. Was hat ihn radikalisiert? Was hat er in seiner Zeit als Neonazi wirklich getan? In Eberswalde und Berlin spricht mein Kollege Pablo nochmal mit seinen Eltern. Er will wissen, wie sie damals die Nachrichten aus Rostock-Lichtenhagen und anderen Städten aufgenommen und welche Schlüsse sie letztlich daraus gezogen haben. Das ist Springerstiefel, Fasche oder Punk. Episode 4, Notwehr.
Die Gewaltexzesse in Ost- und Westdeutschland sind Anfang der 90er Jahre regelmäßig in den Schlagzeilen. Immerhin wird jetzt mal berichtet. Immerhin gibt es eine Reaktion. Aber für meine Eltern sind die Bilder damals ein weiterer Schock, eine weitere Eskalationsstufe des Rassismus. Und sie sind ein weiterer Beweis dafür, dass die Polizei nicht in der Lage dazu ist, Menschen in diesem Staat vor rechter Gewalt zu schützen.
Das hat ja unsere schon bestehende Angst viel noch mehr geschürt. Wenn man dann immer mehr, ja, wo soll man denn noch hin? Wenn man schon nicht in Eberswalde bleiben kann, wo soll man jetzt noch hin? Weil es geht ja überall los.
Was in Lichtenhagen, Solingen oder Mölln passiert ist, war aber nur die Spitze des Eisbergs. Wie hat eigentlich der Alltag in einer Gesellschaft ausgesehen, in der scheinbar ganz normale BürgerInnen Neonazis dabei angefeuert haben, die Häuser ihrer NachbarInnen anzuzünden?
Ich war so stolz. Ich glaube, ich hatte den schönsten Kinderwagen in Eberswalde. Einen rosafarbenen Korb-Kinderwagen. Und die waren hochmodern und richtig teuer.
Ich habe mit meiner Mama darüber gesprochen, was sie für Erinnerungen an damals hat. Als junge, weiße Mutter mit einem schwarzen Mann und einem kleinen schwarzen Kind.
Und ich hatte das Glück, aber den etwas günstiger zu bekommen. Und ich dachte, egal, mein Kind muss den schönsten Kinderwagen haben in Eberswalde. Und hatte den dann gekauft. Und damals war das ja so üblich, Fahrräder und Kinderwagen im Hausflur stehen zu lassen. Wir waren es gewöhnt aus der DDR, es wird halt nicht geklaut.
Zu dieser Zeit haben meine Eltern noch in der alten Wohnung gelebt, in die dann im Frühjahr 91 Neonazis eindringen wollten. Davon haben sie in der letzten Episode erzählt. Und nur noch mal zur Erinnerung, meine Mama hat da auch schon erzählt, dass als die Polizei endlich kam, sich die Faschos bei Leuten im Haus versteckt haben. Es haben also Rechte im selben Haus wie meine Eltern gewohnt.
Ja, da wollte ich dann einen Morgen runtergehen zum Kinderwagen, mit Elin rausgehen und dann habe ich gesehen, dass sie da reingepasst hatten.
Ist es mehrfach vorgekommen?
Das war ein Vorfall. Danach habe ich den Kinderwagen nicht mehr dort stehen lassen. Ganz einfach. Mhm.
Ein Vorfall war das, sagt meine Mama. Ein Vorfall von vielen.
Reingeworfen. Also wenn ich bei Oma war, zu Besuch oder so, man hat immer irgendwie schmutziges Papier oder Dreck aus dem Kinderwagen holen müssen.
Meine Mom erzählt, dass sie beim Spazierengehen mit dem Kinderwagen Seitenstraßen gemieden hat. Und auch das Verdeck vom Kinderwagen hat sie lieber zugelassen, damit man nicht sofort sehen konnte, dass da ein schwarzes Kind drin war. Und als Paar, gemeinsam mit meinem Vater, haben sich meine Eltern praktisch nie auf die Straße getraut. Aber Eberswalde ist klein. Man hat meine Mom gekannt und gewusst, wer ihr Mann ist.
Ja, das war dann öfter so, wenn ich mit dem Kinderwagen unterwegs war, dass man aus dem Fenster, dass ich aus dem Fenster raus beschimpft wurde. Verschwinde hier. Also eigentlich, es waren tägliche Vorkommnisse fast.
Gefallen lassen hat sie sich das aber nicht. Hätte mich auch gewundert. Kenne ja meine Mutter.
Natürlich habe ich sehr, sehr emotional teilweise auf sowas reagiert und auch zurückgeschimpft, ne? Und teilweise wahrscheinlich auch unter der Gürtellinie. Ich kann es jetzt heute teilweise nicht mehr wiedergeben. Aber halt so Eberswalder Kanaldeutsch halt zurückgeschimpft, ne? Wie das halt so ist. Also ich war bestimmt nicht diejenige, die ruhig weitergegangen ist. Gar nicht.
Für mich wird jetzt auch plötzlich einiges klar. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es in Eberswalde öfter zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen meiner Mutter und PassantInnen gekommen ist. Warum, habe ich damals noch nicht so richtig verstanden. Mir war das als kleines Kind immer extrem peinlich. Aber im Nachhinein denke ich, das ist eines der Dinge, die mir meine Mom von klein auf mitgegeben hat. Wenn dich jemand ungerecht behandelt, musst du dich wehren. Halt niemals die andere Wange hin. Eine schwarze Familie in Ostdeutschland zu sein, hat also bedeutet, irgendwelche Faschos pissen in den Kinderwagen, du meidest Seitenstraßen aus Angst vor Überfällen, du musst menschenverachtende Beleidigungen in der Öffentlichkeit aushalten und du lässt das Verdeck deines Kinderwagens beim Spazierengehen geschlossen, damit niemand sieht, dass du ein schwarzes Kind hast, sprich, du versteckst dein Kind. Aber
ich war einfach stolz drauf, ein Kind zu haben. Ich war auch stolz darauf, dass es ein schwarzes Kind ist, einen schwarzen Partner zu haben. Das war halt meine Familie, auf die ich stolz war, die ich aufbauen wollte. Und da war mir das eigentlich egal, was andere Leute über mich denken. Das war mir in dem Moment auch nicht mehr so wichtig, muss ich sagen.
Meine Eltern waren nicht allein. Sie hatten FreundInnen. Das waren dann aber eigentlich nur noch ehemalige Vertragsarbeiter und deren Familien. Und natürlich haben sie sich gegenseitig unterstützt. Aber schützen konnten sie sich nicht. Im Frühjahr 91 besuchen meine Eltern einen schwarzen Freund und seine Frau. Ihre Wohnung war ein richtiger Treffpunkt für die Community. Sie haben ganz in der Nähe meiner Eltern in der Eberswalder Altstadt gewohnt.
Und es war am helllichten Nachmittag, standen dann auch unten ein paar Nazis und haben, sie hatte in einem ersten OG gewohnt, haben dann immer gerufen, raus ihr, also wirklich richtig böse, schmutzig.
Diese Geschichte hier, die hat sich vor der Geschichte ereignet, die ich euch in der letzten Episode erzählt habe. Also einige Wochen, bevor die Neonazis vor der Wohnungstür meiner Eltern gestanden haben. Ich kannte diese Geschichte noch nicht. Aber sie ist der Grund, warum die Neonazis dann später überhaupt die Wohnung meiner Eltern überfallen wollten.
Die sind unten stehen geblieben, auch mit Baseballschläger und Messer und so.
Meine Eltern haben mir diese Vorgeschichte erst in diesem Moment erzählt, fast schon beiläufig. Aber es ist überhaupt gar keine nebensächliche Story, im Gegenteil. Kurze Anmerkung, die Geschichte können wir nur aus den Erinnerungen meiner Eltern wiedergeben.
Wer war oben? Na, wie? Ja, wurde gar nicht zur Schlägerei also beteiligt.
Meine Eltern erzählen, dass draußen vor dem Haus ungefähr 20 Neonazis stehen. 20 bewaffnete Neonazis. Und die rufen rassistische Beleidigungen hoch.
Wir haben die Fenster zugemacht, die Tür noch was. Ich sagte, okay, also wir gehen gar nicht raus, lassen sie also brüllen, dass sie Deutschland, die Deutschen, Ausländer raus, das. Ja, bis ein paar Nazis haben sie die Tür aufgemacht. Unter.
Sind in den Hausflur dann rein und.
Rein.
Meine Eltern erinnern sich, wie die Neonazis das Haus stürmen.
Was dann passiert?
Naja, ich bin durch die Wasserrohr, die Abfluss.
Regenrinne?
Regenrinne runtergerutscht.
Bin ich von da hin?
Also durch Fenster und dann raus?
Mein Papa klettert draußen aus dem ersten Stock über die Regenrinne runter, um Polizei zu holen. Genau wie bei der anderen Geschichte. Aber dieses Mal, sagt er, fangen ihn die Neonazis ab.
Und da haben sie mich drei da getroffen. Einer hat mich hier, also an die Fesse und
am Handgelenk
hier, beide.
Also sie haben sich festgehalten
und
beide Handgelenk.
Die haben mich also richtig zu Schlag und der andere kam mit dem Messer. Das war der Punkt. Und ich habe gesehen, dass die andere kam mit dem Messer und die hier vor mir war, Also fängt er mich zu verprügelt die ganze Zeit. Ich versuche zu reagieren, die Gatt nicht. Und
vorher war ich nicht richtig. Laut meinem Papa hält ihn einer fest. Der andere schlägt auf ihn ein. Und ein dritter will ihn mit einem Messer angreifen. Aber er kann sich losreißen.
Die da vorne war, habe ich ihm also richtig also gegeben. Und die kamen die anderen da mit dem Messer. Wollte mich also mit dem Messer stechen. Ich habe ihn angehalten, habe so umgedreht. Selber vor eigenem Messer. Und da.
Du hast ihn dann mit seinem eigenen Messer.
Ja.
Mein Papa erinnert sich so, bevor der Neonazi ihn verletzt, kann er ihm das Messer entreißen. Mein Papa nimmt es und verletzt damit aus Notwehr den Angreifer. Die anderen Neonazis hätten dann gesehen, wie stark ihr Kumpel blutet und von meinem Dad abgelassen. Er nutzt die Chance und kann entkommen. Monate später muss mein Dad vor Gericht nach Frankfurt-Oder. Aber meine Mama sagt, nur als Zeuge. Es stand wohl nie außer Frage, dass mein Papa aus Notwehr gehandelt hat.
Aber ich glaube, die Justiz war damals sehr sensibilisiert, weil ja der Prozess mit Amadeo lief.
Ja.
Und ich glaube, die waren sich schon bewusst, dass sie da jetzt genau überlegen müssen, wie sie handeln, wie sie urteilen. Ne?
Du glaubst, wäre zum Beispiel das vorher mit Amadeo nicht passiert, hätte es genauso gut sein können, dass die Papa...
Abschieben.
Ja.
Was ich so krass an dieser ganzen Story finde... Du versuchst, dich zu wehren, verteidigst dein Leben und das Resultat daraus ist, dass du weiter und weiter und weiter terrorisiert wirst, dass nur kurze Zeit später Neonazis vor deiner Tür stehen, du Angst um das Leben deiner Familie haben und deswegen umziehen musst.
Es war wenige Wochen danach. Glaubt ihr, wahrscheinlich auch so ein kleiner Racheakt.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Glaubt ihr, das war so ein Racheakt?
Ja, weil sie wussten, dass er das war.
Ich habe schon immer geahnt, dass mein Vater als Soldat im angolanischen Bürgerkrieg wahrscheinlich Gewalt erleben und anwenden musste. Aber dass ein solches Maß an Gewalt in Eberswalde, unserem damaligen Zuhause, herrschte und er sich mit einem Messer verteidigen musste, das war mir überhaupt nicht klar. Das Bild, das ich von meinen sonst so abgeklärten Eltern habe, das bröckelt. Und plötzlich sehe ich zwei völlig verzweifelte Menschen, die so alt waren wie ich heute, die eine einjährige Tochter hatten und die am Ende ihrer Kräfte waren. Was hier deutlich wird: Rechte Gewalt sorgt auch dafür, dass Betroffene selbst Gewalt anwenden müssen, um sich gegen Angriffe zu wehren und um ihr Leben zu schützen. Was das alles mit meinen Eltern psychisch gemacht haben muss, kann und möchte ich nur ungern vermuten. Ich bin aber dankbar dafür, dass sie mittlerweile überhaupt dazu in der Lage sind, mit mir über ihre traumatische Vergangenheit zu sprechen. Ehrlich, ich bewundere meine Eltern. Ich weiß nicht, woher sie die Energie genommen haben, immer und immer wieder gegen all die Anfeindungen und all den Hass anzukämpfen. Wenn ich an meine früheste Kindheit denke, dann habe ich zum Beispiel an meinen Kindergarten nur schöne Erinnerungen. Aber wie haben meine Eltern das alles überlebt? Wie haben die beiden das alles ertragen, ohne dass ich als Kind etwas davon bemerkt habe?
Ich selbst habe da auch viel Zeit, wenn ich euch abgeholt habe, viel Zeit in dem Kindergarten verbracht. Bin nur oft dort geblieben, mit anderen Eltern zusammengesessen, mit den einzelnen Erziehern. Man hat so dort das Gefühl gehabt, das ist Familie auch.
Da hast du dich einfach sicher und wohlgefühlt.
Da hat man sich sicher gefühlt, wohlgefühlt. Ich wusste, die Kinder sind dort in Sicherheit.
Ja, ich finde es krass zu hören, dass ihr trotz dieser ganzen Gewalt, die ja irgendwie stattgefunden hat, du ja trotzdem oder ihr gleichzeitig trotzdem diese schöne Seite, wie zum Beispiel in der Kita, genießen konntest. Wie habt ihr das gemacht?
Eine schwierige Frage eigentlich. Ich habe viele Sachen verdrängt oder nach hinten angestellt und habe immer gesagt, du bist jetzt jung, du hast jetzt Kinder, denen du ein schönes Umfeld bieten willst. Und es war einfach auch schön zu sehen, dass ihr angenommen wurdet, aufgenommen wurdet, anerkannt wurdet, dass ihr glücklich wart, dass ihr eine glückliche Kindheit hattet, dass ihr euch wohlgefühlt habt in eurem Umfeld. Ja, und das habe ich als Mutter und Papa als Vater natürlich auch genossen, das zu sehen.
Verdrängung, indem man sich an den kleinen und schönen Momenten im Leben festhält. Nach dem Neonazi-Überfall sind meine Eltern ja in ein neues Viertel gezogen. Und da gab es dann mal zur Abwechslung auch Menschen, die meiner Familie gegenüber nicht feindselig waren.
Denen das egal war, welche Farbe man hat. Ja, gab es viele. Überwiegend natürlich die Mehrheit. Natürlich gab es auch sehr viele schöne Zeiten. Überwiegend schöne Zeiten, muss man auch dazu sagen. Und es gab ja nicht mehr Neonazis oder mehr Rassisten in Eberswalde als Menschen, die sich neutral dir gegenüber verhalten haben. Ne? Es war ja im Prinzip eine Minderheit, aber die unser Leben geprägt hat.
Und eigentlich immer so diese Mehrheit, die neutral war, hat aber auch nicht geholfen.
Eben, eben.
Zu dem Zeitpunkt war meinen Eltern aber schon klar, irgendwann verlassen wir Deutschland.
Da warst du noch gar nicht geboren. Mhm. Da war bei mir die Überzeugung, da wir gehen irgendwann. Wir gehen.
Ich meine, du hast ja auch bis zu dem Zeitpunkt ja nichts von der Welt gesehen.
Nein, gar nichts. Gar nichts. Erstmal, weil ich sehr jung ein Kind bekommen habe. Da sind ja sowieso die Möglichkeiten dann eingeschränkt. Aber selbst als junge Mutter hat man ja eine andere Vorstellung vom Leben, dass man mit dem Kind auch Unternehmungen machen kann, mit dem Vater des Kindes zusammen, gemeinsam als Familie. Und es war uns nicht möglich, es ist uns viele Jahre verwehrt geblieben.
Ende der Nullerjahre sind meine Eltern weg aus Eberswalde, weg aus Deutschland. Wohin sie ausgewandert sind, wie das für sie war und warum sie dann doch wieder zurückgekommen sind, darüber spreche ich mit ihnen in der nächsten Folge. Meine Schwester und ich sind in Deutschland zurückgeblieben. Sie war damals schon erwachsen. Ich war 13 und bin aufs Internat gekommen. Über 10 Jahre habe ich ohne meine Eltern verbracht. Für mich war das eine ziemlich prägende und intensive Zeit, die ich sicherlich auch noch nicht richtig aufgearbeitet habe. Ehrlich gesagt war mir bis zu den Gesprächen mit meinen Eltern für diesen Podcast nicht klar, wie sehr ihr Ausreisewunsch mit ihren Erfahrungen aus den 90ern zu tun hatte. Das hier ist das erste Mal, dass meine Mama mir deutlich sagt, dass diese Entscheidung mit dem Rassismus und der Gewalt zu tun hatte, die sie und mein Papa damals erlebt haben. Und in meinem Kopf fängt es an zu rattern. Hätte es den krassen Alltagsrassismus und die Explosion rechter Gewalt nicht gegeben, hätten meine Eltern nicht so in Angst leben müssen. Sie hätten ein normales Leben führen können und ihre Kinder ganz normal großziehen können. Sie hätten uns nicht zurücklassen müssen und meine Schwester und ich hätten eine Mutter und einen Vater haben können, die da sind. Aber ja, hätte, Fahrradkette. Nachdem ich all die Geschichten meiner Eltern gehört habe und weiß, was andere Menschen zu dieser Zeit im Osten erleben mussten, da frage ich mich, wie zum Geier bekommt Ex-Neonazi Christian das eigentlich zusammen? Dass er einer Szene angehört hat, die für so viel Leid verantwortlich war. Was macht das mit ihm? Checkt er das überhaupt?
Für mich ist Christian auch recht schwer zu durchschauen. Kurz zur Erinnerung. In Folge 1 hat er mir erzählt, wie er als Teenager immer weiter in die rechte Skinhead-Szene gerutscht ist. Er hat offen beschrieben, wie er und seine Clique sich erst für Techno interessiert haben und dann später für den Style und die Musik der Skinheads. Und wie dann damit eine rechte Radikalisierung im Jugendclub vermeintlich unausweichlich wurde. Aber jedes Mal, wenn ich ihn auf die Gewalt angesprochen habe, die von ihm und seinen Leuten ausging, ist er vage geblieben. Christian und ich stehen an einer Tankstelle in Stralsund. Exakt hier habe es eine Auseinandersetzung gegeben, bei der Christian selbst schwer verletzt wurde. Stralsund-Grünhufe, Silvesterabend 97. Christian erzählt, dass er in einem Kleingarten damals mit seiner Clique ins neue Jahr feiern will. Kurz vor Mitternacht ziehen sie los, um zu Hause mit den Familien anzustoßen. Danach soll es im Garten weitergehen. Christian ist damals 18 Jahre alt. Er und seine Freunde sind also in ihrer rechten Blütezeit. Springerstiefel, Donkey Jacket, Domestos Jeans, Shirts mit Reichsadler oder Flagge. Schon von Weitem ist jedem ganz klar, das sind Neonazis. Christian erzählt, dass sie vor der Tankstelle, an der wir gerade stehen, auf eine Gruppe Linker treffen. Flaschen fliegen, eine Schlägerei bricht aus. Und dann, sagt Christian, zieht jemand aus der linken Gruppe ein Messer und sticht es ihm in die Brust.
Genau hier, also 3 Millimeter neben dem Herzen halt, ne? So, und dann rüber zum rechten Lungenflügel, also schräg. 13 Zentimeter war irgendwie die Klinge drin, irgendwie. Ja, ich dachte erst, das ist irgendwie zugehauen mit irgendwas. Ne? So, diesen Stich merkst du gar nicht, weil der gleich wieder raus, ne? Und dann, ich hab schon gemerkt, dass irgendwas klebrig nass ist, ne? So, Donkey Jacket aufgemacht, hab den Pullover gekühlt, dann lief das hier schon so raus. Ich so, oh, irgendwas ist falsch.
Sein rechter Lungenflügel sei dabei schwer verletzt worden. Ein Kumpel habe ihn stützen müssen. Sie hätten ihn die Straße entlang geschleppt zurück zur Party. Er sagt, er hat blutend auf einem Tisch gelegen, bis der Rettungswagen kam und ihn ins Krankenhaus gebracht hat. 2 Tage später sei er operiert worden.
Kann sein, dass er auch Todesängste hatte. Das muss man ja auch sehen. Kann auch sein, dass er eine Todesangst hatte. Das gibt's ja auch, ne? Dass er aus dieser Situation heraus sich wehren wollte in dem Punkt, weil er nicht mehr anders wusste, sich zu wehren oder wie auch immer. Ne? Kann ja alles möglich sein.
Kann sein, dass der andere Todesangst hatte. Ja, das kann sein. Aber Todesangst kriegt man ja nicht einfach so. Das erzählt doch eine andere Geschichte von Christian als die, die er mir bislang erzählt hat. Also die von einem Typen, der nur Spaß hatte und höchstens im Verteidigungsmodus war. Offenbar ist Christian selbst klar, dass andere Menschen ihn und seine Clique als Gefahr wahrgenommen haben. Eine so große Gefahr, dass sie sogar Todesangst hatten. Auch bei der Geschichte können wir nicht nachprüfen, ob sie genau so passiert ist. Die Stralsunder Polizei konnte uns keine Angaben zu einer solchen Tat am Silvesterabend 1997 machen. Irgendwie bezeichnend, dass die einzige Geschichte, die mir Christian bisher zum Thema Gewalt erzählt hat, bei der er wirklich mal konkret wird und ins Detail geht, ausgerechnet eine ist, bei der er verletzt wurde. Trotzdem, das ist ein Moment, in dem ich zumindest einmal kurz hinter die gute Laune-Nostalgie blicken kann. Aber das reicht mir nicht. Zu schwer liegt mir noch Christians Satz im Magen, dass er nichts aus seiner Neonazi-Zeit bereut. Wir sind bei Christian zu Hause. Im Hinterhof ist ein kleiner Garten. Christian und ich sitzen auf einer Hollywood-Schaukel. Christian verteilt Getränke. Aber ich bin nicht hier für ein gemütliches Feierabendbier. Ich will jetzt endlich klare Ansagen.
So Typen wie du, ihr habt ja einfach Leuten echt Angst gemacht. Und auch Leuten echt, Leuten wurde Gewalt angetan in Ostdeutschland. Leute sind gestorben. Ja, Leute hatten richtig Schiss vor euch, unter anderem ich. Ich kenne Leute, die irgendwie laufen mussten, zusammengeschlagen wurden und so weiter. Und ja, als du jetzt vorhin meintest, ey, ja, wenn ich jetzt so zurückdenke, eigentlich bereue ich nichts. Da hat mich schon echt so ein bisschen schlucken müssen.
Ja, verstehe ich. Also ich meine mit bereuen, das meine ich ja, das habe ich ja vorhin gesagt. Ne? Im Nachgang habe ich ja gesagt, ist ein doofer Satz, passt irgendwie nicht. Eigentlich hätte ich, oder wollte ich damit mehr sagen, dass ich, was ich sagte, ne, ist halt der Weg, den ich gemacht habe, der formt einen Menschen. Ne? Und da ich ja so viele Stufen durchlaufen habe, ist es völlig okay für mich. Ne? Ich bin mit mir selbst im Reinen. Das meine ich damit, weißt du? Also ich bereue nichts, hört sich doof an. Also wie soll ich sagen, ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ne? Ich will sie aber auch nicht missen, weil das ist ein Teil von mir. Die kann ich nicht auslöschen. Das funktioniert nicht. Ne? Und das ist ein Teil von mir. Den habe ich gelebt und damit muss ich aber auch leben.
Ja, aber irgendwas war ja dann schon, also wenn du es jetzt so beschreibst, naja, ist ein Teil von mir und ich will es nicht missen, dann hättest du ja auch einfach so weitermachen können. Also es scheint ja dann doch eigentlich in dir so einen Punkt gegeben zu haben und bis heute zu geben, wo du sagst, ja, ey, nee, ich will aber mein Leben anders leben. So, und, ja, und so weitermachen klar. Will ich nicht.
Das auf jeden Fall. Ist ja nun mal so. Und es ist ja auch so eingetroffen.
Ja, ne? Was war das dann und was waren so die Sachen, wo du dachtest, ja, das will ich eigentlich nicht mehr weitermachen?
Na, natürlich, dass anderen Menschen irgendwelche Gewalt antun, ist natürlich, liegt, glaube ich, in 80% der Menschen nicht im Sinn. Ne? So, absolut. Ne?
Es ist wieder genauso wie vorhin, als wir in Grünhofe unterwegs waren. Wenn es konkret wird, wird Christian grundsätzlich und weicht aus. Menschen Gewalt antun geht gar nicht, ja klar. Aber ich weiß immer noch nicht, welche Gewalt er eigentlich meint.
Gibt's Dinge, die passiert sind, die du gemacht hast, jemandem irgendwie Schaden zugefügt hast, wo du dir heute denkst, ah ja, fuck, Alter, das tut mir eigentlich leid. Wenn ich die Person heute sehen würde, da würde ich eigentlich sagen, ey,
ja, natürlich,
sorry.
Klar. Logisch. Gibt es, sicherlich. Mhm. Ja, es sind mal Sachen im Freibad passiert, ne? Ja, also hier im Freibad hier gleich, ne? Wo wir dann auch waren und dann waren auch andere dort. Ne? Und dann ist das irgendwie auch so, ich weiß gar nicht.
Man spürt förmlich, wie es in Christian arbeitet, wie er zwischendurch wieder abwehrt und am Ende aber doch, zum ersten Mal an diesem Tag, zumindest erzählt, wie er jemandem Gewalt angetan hat.
Ja, ich spreche mich nicht frei von Schuld, wie auch immer, ne? Und da ist es auch, ja, das ist jetzt 25 Jahre her, ne? Auch was passiert und ja, da habe ich auch jemanden, wie auch immer, ne? So, also, aber es gegenseitig halt, also wir haben es geprügelt. Und auch jemanden Gewalt angetan, wo ich sage, das hätte nicht sein müssen. Ne? Das ist so unnötig gewesen im Nachgang, ne?
Ja, schön, dich zu sehen. Ja.
Na, Kleiner, setz dich hin, willst du ein Bier?
Überraschung. Christians kleiner Bruder kommt dazu. Er war in meiner Parallelklasse und über ihn kam überhaupt auch erst der Kontakt zu Christian zustande. Eigentlich war nicht geplant, dass wir auch ihn interviewen. Aber dann rücken wir das Mikro irgendwann doch immer näher an ihn heran.
Habt ihr mal darüber gesprochen? Oder?
Wir?
Ja?
Nee.
Nie?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe das natürlich optisch wahrgenommen, wie er halt aussah, aber ich konnte das ja damals überhaupt nicht zuordnen, weil woher sollte ich das wissen? Es sahen ja alle seine Kumpels so aus. Das war für mich eigentlich fast normal, dass Menschen so aussehen. Ne?
Also wie, also glatze Bomberjacke, ja, Springerstiefel.
Diese mit Chlor gebleichten Jeans und ja, genau.
Als außenstehende Person kann man sich wohl kaum vorstellen, wie normal rechte Skinheads in unserem kindlichen Umfeld waren. Darum hier nochmal. Sie waren nicht irgendwo abgekapselt und vermeidbar. Sie waren die Kinder der NachbarInnen, die Cousine mit dem neuesten Ärztealbum, der freundliche Kassierer in der Kaufhalle und eben die unheimlichen Typen auf dem Spielplatz. Und er hatte, so wie viele andere auch, einen von ihnen direkt zu Hause, als großen Bruder.
Ja, also dass Leute Angst vor einem Bruder hatten, das Gefühl hatte ich so richtig nicht, sondern eher Respekt. Also soweit man sich dann eben durch Gewalt oder durch das Auftreten in der Gruppe oder wie, warum auch immer aufgebaut hat, war er eben bekannt. Und ja, dann kam das ja auch mal vor, wenn man im Freibad abgehangen hat, dass einen dann die drauf hängen geblieben sind, immer noch so gegrüßt haben, weil die wussten, er ist der kleine Bruder von dem und dem.
Der kleine Bruder war sicher, weil alle den großen Bruder kannten und sich keinen Ärger einfangen wollten.
Ich kann mich auch noch an eine Situation erinnern, als wir in alte Firma zelten waren. Und da habe ich schon so einen Typen von Zelt zu Zelt gehen sehen und der kam mit immer mehr Bier wieder. Und irgendwann kam der zu uns ins Zelt, guckt mich an und sagt, ist der Bruder Christian? Ich so, ja, der hat mich im Jugendclub mal umgedrückt, weil ich ihm keine 2 Mark für einen Magnum Eis gegeben habe. So, und da hat er uns einen schönen Tag gewünscht und ist abgehauen. Ne? War jetzt für mich so, ja, okay, gut, ich habe keine Probleme.
Gab es das öfter? Hattest du so einen berühmt-berüchtigten Namen, dass man wusste, oh ja?
Manchmal, ja. Mhm. Gab es schon Momente, die darauf hinausgelaufen sind.
Wer kein Geld fürs Eis gibt, wird umgedrückt. Und damit ist die Rangordnung geklärt. Ich habe das ein paar Jahre später auch noch so erlebt. Gewalt war im Nachwendeplattenbau das Normalste der Welt. Ein akzeptiertes Kommunikationsmittel. Ein selbstverständlicher Teil des Alltags. Aber Christian war nicht einfach nur ein unpolitischer Jugendlicher, der in diesem gewaltgeprägten Umfeld irgendwie zurechtgekommen ist. Christian war Angehöriger einer rechtsextremen Szene, die Gewalt aus ideologischen Gründen ausgeübt hat. Und darüber will ich mit ihm sprechen.
Ich glaube, bisher ist noch nicht richtig klar geworden oder noch nicht richtig durchgekommen, wenn man sagt, ja, es gibt einen Punkt, da hast du gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, aber es ist irgendwie noch nicht so ganz klar geworden, welche Scheiße gemeint ist, weil wie gesagt, so wo wir vorhin in Grünhofer unterwegs waren, ja, naja, das klingt einfach wie Jugendliche, ne? Wenn du auch sagst, ja, bei uns war so Spaß im Vordergrund, klingt eigentlich nach Fun.
Genau, ne? Aber es wurde nachher praktisch, ab dem Wahlkampf wurde es für mich ernst, oder lass kurz davor, ne? Da wurde es ja ernst, ne? Und da habe ich mich
damit eingebracht.
Damit eingebracht in diese Parteiarbeit, ne? Also sprich, Wahlkampf mitgeholfen, ne? Und so eine Geschichte, ne? Mit plakatiert und all sowas, ne? Und da war das so, für diesen Zeitraum eine Berufung für mich gefunden. Ne? Und ich habe mich angekommen gefühlt für den Moment.
Mit 17 wird Christian aktives Mitglied in der NPD, in der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, die sich heute die Heimat nennt. Damals wie heute eine rechtsextreme Partei.
Weil die auch die Jugendlichen angesprochen hat. Absolut. Die hat absolut die Jugendlichen angesprochen, ne? Und hat die da für sich gewinnen können, was in meinem Fall ja auch geklappt hat.
Ich will hier das eigentlich doch Offensichtliche nochmal klarstellen. Rechtsextremismus war und ist kein ausschließlich ostdeutsches Problem. Auch in Westdeutschland gab es vor und nach der Wende Rassismus, Neonazis und rechte Gewalt. Und eines hatte der Westen dem Osten 1990 sogar schon voraus. Rechtsextreme Parteien. Sie sind zusammen mit rechten Szenegrößen in den Osten regelrecht eingefallen. Parteien wie die Republikaner und die NPD haben versucht, sich die wachsende Unzufriedenheit in den neuen Bundesländern zunutze zu machen, um neue Mitglieder und WählerInnen zu gewinnen. Die Rechten hatten leichtes Spiel. Links zu sein war für viele Jugendliche nach all den Jahren linker Diktatur vor allem eins: out. Besonders die NPD hat gezielt Jugendliche angesprochen. Mit Erfolg. Zwischen 1996 und 2000 konnte die NPD ihre Mitgliederzahl fast verdoppeln auf 6.500. Das lag zum großen Teil an jungen ostdeutschen Männern mit Bezug zur rechtsextremen Skinhead-Szene. Leute wie Christian eben. Um die Jahrtausendwende waren es die ostdeutschen Landesverbände, die die meisten Parteimitglieder hatten. In Ostdeutschland wurde die NPD zum Zentrum für rechtsextreme Strukturen. Christian erzählt, dass ihn die Wahlversprechen der NPD überzeugt hätten. Slogans wie Arbeit zuerst für Deutsche.
Ich habe auch, wie soll ich sagen, natürlich habe ich mich nicht in allen Programmpunkten dort gesehen. Ich war ziemlich offen, also weltoffen. trotz alledem noch, ne? So empfand ich mich selbst persönlich. Ich war nicht radikal, ne?
Ja, aber
es gibt einen gewissen Radikalismus, ja. Klar, logisch, ne? Und es gibt eine rechte Meinung, aber es gibt auch einen Rechtsradikal, gibt's auch, ne?
Nicht rechtsradikal, sondern weltoffen sei er damals gewesen, sagt Christian. Da brauche ich schon einiges an Hirnakrobatik, diese Aussagen damit zusammenzubringen, dass er, wie er ja selbst gesagt hat, für die NPD im Bundestagswahlkampf 1998 Plakate geklebt und Wahlkampfstände aufgebaut hat. Nach dem Interview haben wir recherchiert, wer damals eigentlich in der Stralsunder NPD noch so aktiv war. Dabei sind wir auf einen Mann namens Manfred Röder gestoßen. Er war 98 Bundestagskandidat für die Stralsunder NPD, die Person, für die Christian Wahlkampf gemacht hat. Dieser Manfred Röder ist 2014 verstorben, aber zu Lebzeiten war er der deutschen Justiz kein Unbekannter. Röder war ein verurteilter Holocaustleugner und Rechtsterrorist. In den 80er Jahren war er der Anführer einer rechten Terrorgruppe, die in Westdeutschland Brandanschläge auf Geflüchtetenunterkünfte verübt hat, bei denen zwei Menschen gestorben sind. Und 1971 war er auch kurzzeitig Anwalt für den inhaftierten Rudolf Hess. Den Rudolf Hess, ehemaliger Stellvertreter von Adolf Hitler als Leiter der NSDAP. Macht man für so jemanden Wahlkampf, wenn man sich eigentlich nicht für einen Radikalen hält? Im Interview ist der Name Röder nicht gefallen. Was Christian heute darüber denkt, weiß ich nicht. Aber ich würde es ihn eigentlich gerne nochmal fragen. Christian erzählt mir, dass er im Jahr 2000 mit damals 20 für einen Job nach Dänemark gezogen ist. Den NPD-Mitgliedsausweis hat er dann einfach abgegeben. Stress hätte es deshalb keinen gegeben. Er sagt, dass viele Leute aus seiner Clique Stralsund damals ebenfalls verlassen haben und in westdeutsche Großstädte wie München oder Hamburg gegangen sind. In den folgenden Jahren sei Christian dann viel unterwegs gewesen. Er habe andere Menschen kennengelernt, andere Kulturen, andere Denkweisen. Und das war es auch schon. So erzählt mir Christian seinen Ausstieg. Irgendwann ist er zurück nach Stralsund und das Leben sei ein anderes gewesen.
So, also es hat sich in den Jahren, ist ja jeder irgendwie mal erwachsen geworden, ne? Und wenn man sich heute trifft, grinst man drüber, ne?
Da grinst man dann drüber. Schon wieder so eine Aussage, die ich einfach nicht verstehe.
Aber das Thema, explizit dieses Thema rechts, kommt gar nicht zur Sprache. Also weißt du, als wir damals da zu dem festgefahren sind oder als wir dann das Konzert, ne, das schon, ne? Aber nicht, dass wir jetzt irgendwie, wie jetzt das mit der Tankstelle, die Message, sowas wird gar nicht mehr erwähnt, ne? Das überhaupt nicht, ne?
Ich verstehe das, was du meintest, so dieses, dass man so auf sein Leben schaut und sagt, ja, hier bin ich falsch abgebogen, das war eine scheiß Nummer. Also bei mir zum Beispiel denke ich so, ja, aber trotzdem, ich kann trotzdem sagen, ey, aber ich war auch da einfach ein riesen Arschloch.
Ja, das habe ich ja gesagt. Es ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, dass ich da der Top-Typ war, um Gottes Willen. Keine Frage. Und ich bin ja auch nicht frei von Schuld, um Gottes Willen. Das habe ich auch nie behauptet. Ne, sonst würde ich ja nicht mit dir hier sitzen und darüber schnacken.
Wir verabschieden uns.
Ich komme mal kurz nach vorne.
Es war ein langer Tag und wir haben noch ein paar Stunden Autofahrt vor uns. Zurück nach Berlin. In meinem Buch Nullerjahre habe ich versucht, so offen und ehrlich wie möglich über meine Kindheit und Jugend im Osten zu sprechen. Über meine Handlungen und Gedanken von damals. Auch über die, für die ich mich heute sehr schäme. Nachdem das Buch erschienen ist, sind so viele Leute auf mich zugekommen, die auch über diese Zeit sprechen wollten. Darüber habe ich mich wahnsinnig gefreut. Und auch darüber, dass ein ehemaliger Neonazi unter ihnen war, Christian. Weil ich überzeugt bin, dass auch die Täter Ende der 90er ihre Erfahrung aufarbeiten müssen, wenn wir wirklich verstehen wollen, was damals passiert ist, wie diese schrecklichen Zustände überhaupt möglich waren. Ich habe gedacht, dass Christian genau das tun wollte. Öffentlich sprechen, klar und deutlich. Ich habe nach dem Interview mit Christian nochmal zum Thema AussteigerInnen recherchiert und bin auf dieses Zitat der Initiative Exit Deutschland gestoßen, die Aussteigewilligen hilft, sich aus der rechtsextremen Szene zu lösen.
Ein Ausstieg ist dann erfolgt, wenn es eine kritische Reflexion, Aufarbeitung und ein erfolgreiches Infragestellen der bisherigen Ideologie gegeben hat. Ausstieg ist somit mehr als das Verlassen einer Partei oder Gruppe. Auch mehr als ein Wechsel der ästhetischen Ausdrucksformen oder der Verzicht auf die Anwendung von Gewalt.
Ich finde dieses Zitat sehr eindrücklich, nicht nur in Bezug auf Christian, weil ich finde, dass es auch für unseren gesellschaftlichen Umgang mit den 90ern steht. Wir haben dieses Jahrzehnt und alle Wunden, die es gerissen hat, einfach irgendwann hinter uns gelassen. Irgendwo zwischen 9-11, Agro-Berlin und dem Sommermärchen ist die rechte Gewalt aus den ganz großen Schlagzeilen verschwunden. Aber für die Betroffenen war sie nie weg. Und auch darüber müssen wir reden.
Dafür bin ich in der nächsten Folge nochmal bei Silke in Bad Blankenburg. Sie erzählt, wie sich ihr Widerstand gegen rechts über die Jahre gewandelt hat und welchen Preis sie selbst Jahre später noch für ihr Engagement zahlen musste. Und ich spreche mit meinen Eltern darüber, warum sie nach so vielen Jahren im Ausland wieder nach Deutschland zurückgekommen sind. Und wie sich ihr Leben heute, im Jahr 2023, anfühlt.
Bis dann.
Nazis gab es ja auch nur, weil wir davon geredet haben. Also die Behörden, die örtlichen Behörden haben die Nazis hier nicht gesehen oder wollten die nicht sehen und wollten auch nicht sehen, dass sie ein riesengroßes Problem damit haben. Also das, wir waren die Störenfriede, weil wir es benannt haben.
Das wird einfach vergessen, was damals passiert ist. Oder auch kleingeredet, was passiert ist. Und viele wissen gar nicht, wie es uns im Prinzip ging. Oder den Angolanern, Mosambikanern und Vietnamesen, die alle noch heute hier leben und immer noch Rassismus erleben. Es darf einfach nicht totgeschwiegen. Man muss darüber reden, was passiert ist und was heute noch passiert.
Moin, Hendrik.
Na,
moin.
Kannst du sagen, warum haben sich diese Vorgespräche so von unserem Gespräch in Stralsund unterschieden?
Ich habe nur gedacht oder auch im ersten Moment auch Angst gehabt, dass ich mich selbst belasten könnte, weißt du?
Das war Springerstiefel, Fasche oder Punk, Episode 4, Notwehr. Wenn euch der Podcast gefällt, erzählt es gerne weiter und lasst ein Abo da auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. So verpasst ihr auch keine weiteren Folgen. Die nächste und letzte Episode erscheint nächsten Dienstag. Wer darauf nicht warten und die Folge lieber jetzt schon hören will, kann das aber auch schon tun, und zwar in der ARD-Audiothek. Dort ist der ganze Podcast jetzt schon verfügbar. Springerstiefel, Fasche oder Punk ist ein Podcast vom MDR und ACB Stories. Host bin ich, Hendrik Bolz. Co-Host und Reporter Don Pablo Mulemba. Producer Jan-Philipp Wilhelm und Julius Wussmann. Redaktion und Story Development Viola Funk, Don Pablo Mulemba, Dina Rothenberg, Jan-Philipp Wilhelm, Julius Wussmann. Schnitt, Musik und Sounddesign Dennis Hürter. Redaktions- und Produktionssupport Aida Amini, Hakan Halatsch, Helena Schmidt, Carlos Steurer, Lisa Tutlis, Marc Übel und Isabel Wob. Sensitivity Reading, Naomi Bechert. Artwork, Jonathan Gehlen, Daniel Wojtyszek und Moise Jumba. Executive Producer, Viola Funk und Dina Rothenberg. Redaktion MDR, Olivia Gattermann und Roman Tvorg. Distribution MDR, Richard Gleitzmann und Katja Arnold. Zum Ende der Folge haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Duo Informale, der spontane Meinungspodcast mit Ari und Maini. Das Besondere? Die beiden Hosts, Ariane Alter und Sebastian Meinberg, erfahren erst während der Aufzeichnung, um welches Thema es geht, haben aber grundsätzlich zu allem was zu sagen. So gibt's in jeder Folge spontane und vor allem ehrliche Einblicke. Dazu gibt es gut recherchierte Fakten aus der Redaktion und neuen Input für Ari, Maini und euch. Den Podcast hört ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. RD.